Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Körperkontakt ist die ursprünglichste Form der Kommunikation. Fachleute sprechen von so etwas wie Hauthunger und Haut-Ich, vom Ursinn des Menschseins und auch von einem Lebensmittel. Kein Zweifel, es geht um eine große Sache. Kontext gibt diesem Thema gleich zweimal Raum, heute und morgen. Berührung ist ein Lebensmittel, eine zweiteilige Dokumentation der österreichischen Journalistin Natascha Konopitzky. Es liest Patrick Tschudin.
Matthias Riedl ist Soziologe. Riedl arbeitet seit einigen Jahren an einer eigentlichen Soziologie der Berührung.
Das Erlaubtsein von Berührung und die Art von Berührung hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab.
Riedl lehrt am Fachbereich Soziale Arbeit an der Berner Fachhochschule und an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau.
Zunächst gibt es natürlich kulturräumliche Unterschiede, die nicht zu unterschätzen sind. Also man wird sich als Europäer wundern, dass gut befreundete Männer zum Beispiel in Ägypten, ohne dass das jetzt dort als ungewöhnlich erschiene, handhaltend durch die Straßen laufen. Das wäre eine Berührung, die in unserem Kulturraum, jetzt sage ich mal mitteleuropäisch, nicht üblich ist.
Körperkontakt ist, wie auch Gestik, Mimik und Körpersprache, eine Form der nonverbalen Kommunikation. Die sogenannte taktile Kommunikation kann anstatt oder zur Unterstützung von gesprochener Sprache eingesetzt werden. Berührungen im Alltag sind gesellschaftlich streng reglementiert, erklärt Matthias Riedl. Von Kultur zu Kultur kann sich das unterschiedlich ausprägen. Im arabischen Raum beispielsweise wird Körperkontakt zwischen Männern nicht mit Sexualität verbunden. Hingegen sind Berührungen zwischen Männern und Frauen in der Öffentlichkeit nicht möglich. In Europa umarmen und küssen sich Paare auf der Straße. Befreundete heterosexuelle Männer wahren untereinander hingegen eher körperliche Distanz, um nicht für homosexuell gehalten zu werden. Aber manche Kulturen gelten generell als berührungsfreundlicher als andere, wie diese Anekdote zeigt.
In den meisten lateinamerikanischen Ländern ist es üblich, sich bei einem persönlichen Gespräch nahe an seinen Gesprächspartner heranzudrängen und ihn wiederholt an Armen und Schultern zu berühren. Ein Nordeuropäer oder Nordamerikaner, dem dieser kommunikative Stil nicht vertraut ist, empfindet das als unangebrachte Intimität. Aus Unbehagen weicht er gewöhnlich vor seinem südländischen Gesprächspartner zurück, während dieser sogleich wieder nachrückt. In einem Reitclub in Sao Paulo, in dem viele Empfänge für neu angekommene Firmenvertreter stattfinden, musste deshalb die Brüstung der Terrasse verstärkt und erhöht werden, weil immer wieder Personen aus den Vereinigten Staaten oder Nordeuropa rückwärts über das Gelände gefallen waren, als sie von ihren brasilianischen Gesprächspartner zurückwichen.
Das schrieb vor einigen Jahren der Erfurter Sprachwissenschaftler Karl Fried Knapp im deutschen Wochenblatt Die Zeit. Der Anthropologe Edward T. Hall prägte in den 1970er Jahren den Begriff der Distanz- oder Nahkultur. Als kontaktreiche Kulturen bezeichnete Hall Gesellschaften in Lateinamerika, in Afrika und im arabischen Raum. Als kontaktarme Kulturen definierte er Mittel- und Nordeuropa und US-Amerika. In kontaktarmen Kulturen berühren sich Menschen seltener und beanspruchen einen Raum von ungefähr einer Armeslänge rund um sich herum. Dringt jemand in diese Intimzone ein, fühlen sie sich bedrängt. Matthias Riedl.
Der nächste wichtige Punkt ist die jeweilige Situation, in der Berührung stattfindet, dass die Personen, die daran beteiligt sind, ist das eine symmetrische Beziehung, meinetwegen unter zwei ähnlich alten Freunden, oder ist es eine Beziehung, wo es einen Hierarchieunterschied gibt, einen Statusunterschied gibt, meinetwegen eben zwischen Chefin und Sekretär. Das ist zu berücksichtigen. Die Situation ist zu berücksichtigen im Sinne von bis hin zu der Beleuchtung des Raums. Ist es ein Restaurant, damit ein halböffentlicher Raum? Ist es ein privater Raum oder ist es ein öffentlicher Raum im Sinne eines öffentlichen Platzes, eines Parks?
Warum ist Körperkontakt im Alltag so ein heikles Thema?
Man kann sagen, Berührungen sind strukturell immer mehrdeutig. Berührungen können Ausdruck von Nähe, von Geborgenheit, von Entspannung, genauso aber auch von Macht und Ärger sein. Können natürlich auch sexuelle Lust ausdrücken, weil Körperkontakte entsprechend mehrdeutig sein können, unterliegen sie bis heute einem engen Normenkorsett.
Der Übergang zwischen Alltagsberührung und erotischer Berührung ist fließend. Körperkontakt wird sexualisiert.
Das ist kein neues Phänomen, sondern meines Erachtens gibt es da weit zurückreichende geistesgeschichtliche Traditionslinien bis in die Antike hinein, auch theologische Traditionslinien, die tendenziell eben den Körper als ja etwas Sündiges, etwas Lustbetontes interpretiert haben, dass Körperkontakte bis heute diesem Verdacht, diesem Generalverdacht des Sexuellen, des Erotischen ausgesetzt sind.
Dort, wo die Grenzen zwischen sexueller und nicht sexueller Berührung keine Rolle spielen, nämlich in der Liebesbeziehung, dort sind Berührungen hingegen legitimiert.
Und insofern würde ich sagen, sind Paarbeziehungen bis heute der Fall, wo man körperlichen Austausch in einer Bandbreite haben kann, unabhängig eben von bestimmten Anlässen, wie man sie so in keiner anderen Beziehungsform haben kann.
Wer nicht in einer Partnerschaft lebt, kann Probleme bekommen, seinen sogenannten Skin Hunger, seinen Hunger nach Haut, zu stillen, vermutet Matthias Riedl.
Es wäre zu viel gesagt, dass es Menschen gäbe, meinetwegen besonders Menschen jetzt ohne Partnerschaft, die da in der Gefahr stünden, Berührungsentzug zu haben. Ob das jetzt für alle Menschen ausreichend ist oder nicht sehr wohl eben jetzt die besonderen Berührungen, die meinetwegen eine feste Partnerschaft geben kann, dann vermisst werden und das durchaus schmerzlich erlebt wird, das steht wieder auf einem anderen Blatt.
Was aber bedeutet zu wenig Körperkontakt? Welche Mindestdosis benötigt ein Mensch? Fragen, die nicht allgemeingültig beantwortbar sind, sagt die Entwicklungspsychologin Heidi Keller. Keller ist Leiterin der Abteilung Entwicklung und Kultur an der Universität Osnabrück und untersucht seit mehr als 25 Jahren den Umgang von Eltern mit ihren Babys. Für Säuglinge sind Berührungen das wichtigste Kommunikationsmedium.
Im Durchschnitt gesehen denke ich, dass bei uns die Kinder am unteren Limit oder drunter sind. Dass das vielleicht für viele Kinder doch ein Problem ist, dass sie so wenig Körperkontakt haben. Weil das ist schon ein Grundbedürfnis, diese körperliche Nähe und Wärme einer anderen Person zu spüren. Das gibt ein ganz basales Gefühl der Sicherheit, das eben nicht verbal verhandelt werden muss, sondern das sich unmittelbar einstellt.
Wie und wie oft Eltern ihre Säuglinge berühren, hängt von der Kultur und vom Bildungsgrad ab, erklärt Heidi Keller. Sie und ihre Mitarbeiter sind weltweit unterwegs, beobachten, interviewen und filmen Familien mit Kindern ab 2 Lebensmonaten in Deutschland, Indien, China, den USA und Afrika. Heidi Keller unterscheidet dabei vor allem 3 Gruppen. Westliche Mittelschichtsfamilien mit hoher Bildung in deutschen Großstädten, subsistenzwirtschaftlich lebende Bauern in nicht-westlichen Kulturen in Kamerun und als 3. Gruppe nicht-westliche Großstadtfamilien mit hoher Bildung in Indien. Säuglinge in deutschen Mittelschichtsfamilien bekommen weniger körperliche Zuwendung als Säuglinge in Bauernfamilien in Nordwestkamerun, fasst Heidi Keller ihre Untersuchungsergebnisse zusammen.
Diese Schreibabys, wie wir die ja kennen, und es gibt ja Zahlen zwischen 30% und 50% Anteile solcher Schreibabys, das gibt es dort nicht. Das ist dort faktisch unbekannt. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Kinder von Anfang an eben sehr viel Körperkontakt erfahren. Es gab vor vielen Jahren schon mal solche Untersuchungen in Kanada und auch in anderen Ländern, wo man halt Mütter gebeten hat, ihre Babys einfach mal für so und so viele Stunden am Tag am Körper zu tragen, also so 3 Stunden. Und diese Kinder, die hat man vorher und nachher in Bezug auf ihr Schreien und Unruhigsein untersucht und hat sie halt mit einer Kontrollgruppe von Kindern verglichen. Und die Kinder haben viel weniger geschrien.
Während Schreien im Westen als quasi normaler Zustand eines Babys gilt, ist es für die Menschen vom Stamm der Nso in Kamerun ein Zeichen von extremer Vernachlässigung oder schwerster Krankheit.
Wir haben den So-Bäuerinnen Videos von deutschen Müttern mit ihren 3 Monate alten Babys gezeigt. Und den so Bauern waren entsetzt. Die haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht die Mutter sein. Die Mutter kann sich so nicht verhalten. Das muss ein schlechter Babysitter sein. Und haben gesagt, man muss da jemand hinschicken, der diesen deutschen Frauen mal beibringt, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Da haben sie gedacht, das kann nicht wahr sein.
Das Baby bei den Nso hat 100% Körperkontakt. Es ist immer bei irgendjemandem auf dem Arm oder auf dem Schoß, wird den ganzen Tag herumgetragen, schläft bei Eltern oder Verwandten im Bett. Es ist keine Minute alleine, berichtet die Entwicklungspsychologin von der Universität Osnabrück. Das westliche Mittelschichtskind hingegen erfährt im Gegensatz dazu ein Minimum an Körperkontakt. Die Eltern nehmen das meist aber nicht so wahr.
Körperkontakt wird hergestellt, um bestimmte Dinge zu tun. Aber das Kind wird nicht so selbstverständlich am Körper getragen. Also zum Beispiel fürs Bäuerchen. Oder die Mama nimmt das Baby auf den Arm und geht mit ihm im Zimmer rum und zeigt ihm, was da an Bildern hängt und erklärt ihm die Bilder. Viele erzählen mir auch, wenn ich sage, die Kinder haben hier so wenig Körperkontakt, dann sagen die, das stimmt doch gar nicht. Ich schmuse unheimlich gerne mit meinem Baby. Ja, das ist aber auch eine Situation, dann wird eben geschmust mal für 10 Minuten. Es ist aber nicht so, dass die Babys halt einfach am Körper von anderen Menschen getragen werden. Das ist, bei uns ist das ein Kontext, der extra hergestellt wird, der nicht alltäglich ist. Alltäglich ist bei uns, dass das Baby auf dem Rücken liegt und halt ein Mobile über sich hat oder ein großes Spielzeug oder eben eine Person, die sich mit ihm gerade beschäftigt in dieser Situation.
Eltern in einer deutschen Großstadt verfolgen andere Erziehungsziele als Bauern auf dem Land in Kamerun. Kinder, die in einer westlichen Großstadt mit gebildeten Eltern aufwachsen, können früh Nein sagen und ihren Willen artikulieren. Das Bauernkind wird dazu erzogen, möglichst früh in der Dorf- und Familiengemeinschaft mitzuarbeiten. Man fragt es nicht nach seinen Wünschen, sondern erteilt ihm Anweisungen. Es kann früher sitzen und gehen, ist motorisch geschickter, hilft schon mit 3 Jahren im Haushalt mit, kann mit dem Messer umgehen und auf kleinere Geschwister aufpassen.
Das Baby in der westlichen Mittelschicht, das wird im Hinblick auf, wie wir das nennen, psychologische Autonomie hin erzogen, und zwar vom ersten Lebenstag an. Das bedeutet, es ist sehr viel Blickkontakt vorhanden, das Kind wird sehr viel mit Objekten stimuliert und das Baby guckt schon mit ein paar Wochen Bilderbücher an. Und was eben ganz wesentlich ist, das Baby wird von Anfang an darauf hin sozialisiert, dass es sich alleine mit sich beschäftigen kann, dass es Zeit alleine verbringen kann. Und da sind natürlich Spielzeuge auch hilfreich.
Lange Zeit hatte man in Europa Angst, durch zu viel Berührung das Kind zu verwöhnen und sich kleine Tyrannen heranzuziehen. Mittlerweile sieht Heidi Keller das Problem mehr im Überengagement der Eltern. Kinder werden zu sehr gefördert. Für Körperkontakt bleibt weniger Zeit, weil versucht wird, ihnen immer früher immer mehr beizubringen. Heidi Keller beobachtet seit mehr als 20 Jahren, dass Eltern ihre Kinder seltener berühren. Ein Trend, der sich weiter fortsetzt.
Die Familien in den 80er Jahren hatten ihre Kinder alle auf dem Schoß, wenn sie Blickkontakt mit ihnen hatten. Die 2003 oder 4 Familien, da lagen die Kinder auf dem Boden und die Mütter und Väter beugen sich über die Kinder. Und in unseren Gesellschaften ist die Veränderungsrate sehr hoch. Da wächst ja jede Generation praktisch in einer anderen Umwelt heran. Dass man da auch eine große Selbstständigkeit haben muss, um diese Veränderungen sich eben anzupassen, wo jede Generation sich neu sortieren muss in einer neuen Umwelt.
Soweit die Osnabrücker Entwicklungspsychologin Heidi Keller.
Schau, da haben wir Besuch gekriegt heute. Das hält. Du hast aufgewacht?
Ja.
Eine Krankenschwester auf der neonatologischen Station, der frühgeborenen Station im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Sie beugt sich über ein winziges Kind. Leo ist 35 cm lang und wiegt nur 900 Gramm. Er kam vor 4 Wochen auf die Welt, 3 Monate vor dem Geburtstermin.
Wollen wir jetzt was essen? Ich glaube schon.
Leo fehlt noch der Babyspeck. Seine dünnen Arme und Beine rudern kraftlos in der Luft. Sein Gesicht ist faltig, erinnert an das eines alten Mannes. Er liegt in einem sogenannten Wärmebett. Den Inkubator braucht er nicht mehr. Ein Inkubator ist ein durchsichtiger Plastikbehälter, in dem es konstant eine Temperatur von 35 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 75% hat, in dem man die Atmung, die Durchblutung und den Puls der Frühgeborenen ständig kontrolliert und ihnen über Infusionen, Nahrung und Medikamente einflößt. Zwischen den Inkubatoren und Wärmebetten liegt eine junge Mutter mit ihrem Frühgeborenen, dem kleinen Felix, auf einem Liegestuhl.
Ich habe mein Kind eben am Bauch liegen und halte die Füße und streiche es. Er hat halt noch sehr viele Abfälle, also er ist noch nicht ganz stabil.
Sie kommt mehrmals am Tag auf die Station, um ihr Kind möglichst viele Stunden Körperwärme spüren zu lassen. Das nennt man die Känguru-Methode, sagt Barbara Keusch, Psychologin an der neonatologischen Station im Wiener Allgemeinen Krankenhaus.
Die Känguru-Methode ist ein Haut-zu-Haut-Körperkontakt. Das ist ein intensiver, naher Körperkontakt bei frühgeborenen Kindern und ihren Eltern. Wird auch in der Regel bei Kindern mit ihrer Mama oder mit ihrem Papa, manchmal auch mit anderen Angehörigen. Wir haben immer wieder Drillinge zum Beispiel, wo dann auch die Oma mal dabei ist, angewandt. In der Regel wird das Baby nackt bzw. mit einer Windel bekleidet, auf die ebenfalls nackte Haut des Elternteils gelegt. Wird eigentlich tagtäglich praktiziert.
Entstanden ist die Methode 1979 in Bogotá, Kolumbien. Weil es dort zu wenige Inkubatoren gab, kamen die Kinderärzte auf die Idee, die Babys mit der Körperwärme der Mutter warm zu halten. Die Notlösung war unerwartet erfolgreich. Statt nur einem Drittel der Frühgeborenen überlebten zwei Drittel. Viele Studien bestätigten den Erfolg der Känguru-Methode. Während das Kind auf der Mutter liegt, stabilisiert sich die Körpertemperatur des Kindes, sein Herzschlag und seine Atmung. Die Kinder nehmen schneller zu und auch Jahre später ist ein Vorsprung messbar bei geistigen und motorischen Fähigkeiten gegenüber Frühgeborenen, die nur ein Minimum an Körperkontakt erfahren haben.
Die Känguru-Methode ist heutzutage eine Standardintervention an der Neonatologie, hat einen großen Stellenwert und wird als eine Selbstverständlichkeit angesehen.
Die Idee, Frühgeborene regelmäßig zu berühren, setzte sich in Europa erst spät durch. Bis in die 1990er Jahre wurde eine sogenannte Minimum Touch Policy verfolgt, erinnert sich Marina Markovic. Die Kinderärztin ist weltweit eine Pionierin der sanften Behandlung von Frühgeborenen.
Ich erinnere mich in meiner Ausbildungszeit, das sind die Eltern, wenn sie zu Besuch gekommen sind, mussten anläuten außen an der Türe und dann wurden sie hinausgeleitet auf den Balkon und dann durften sie ihr kleines Kind durch zwei Glasscheiben durchsehen. Und wenn sie Glück gehabt haben, dann ist der Brutkasten näher beim Fenster gestanden. Und wenn sie Pech gehabt haben, war es ein Brutkasten in der hinteren Reihe und dann waren es 6-7 Meter, wo sie ein kleines dunkles Bündel zwischen vielen Apparaten und Gerätschaften gesehen haben. Aber man hat halt geglaubt, das muss so sein und man muss diese Kinder quasi in einer sterilen Atmosphäre unterbringen. Und wie ich dann im Jahr 1978 die Station geöffnet habe und gesagt habe, wir müssen die Eltern hereinlassen, man kann ihnen doch nicht ihre Kinder vorenthalten und umgekehrt, man kann den Kindern nicht die Eltern vorenthalten. Da weiß ich noch, da haben die alten Oberärzte gesagt, das wird jetzt alles schrecklich werden und die Kinder werden an Infektionen sterben und könnte man sich heute nicht mehr vorstellen, nicht?
Marina Markovic hält nicht viel von Bezeichnungen wie Känguru-Methode. Körperkontakt zwischen Eltern und ihren Säuglingen sollte etwas Selbstverständliches sein und keine Methode, die man anwendet, meint die Kinderärztin. Man habe mit der Entwicklung der hochtechnisierten Medizin die offensichtlichsten Dinge vergessen, nämlich, dass Säuglinge körperliche Wärme und Geborgenheit brauchen.
Körperkontakt war in den 70er Jahren, ich erinnere mich, die Kinder waren also in den Brutkästen auf flachen Plastikmatratzen gelagert und dann wurden sie oft noch an Händen und Füßen angebunden, damit sie sich die Schläuche, die wir ihnen mühsam hineingeschoben haben, nicht wieder herausreißen. Und so lagen sie 24 Stunden im grellen Neonlicht. Also wenn ich da heute dran denke, das war eigentlich mehr Folter, nicht? Aber es hat sich ja damals erst die Intensivmedizin für die frühgeborenen Kinder so wirklich als Intensivmedizin entwickelt.
Sie versuchte, mit möglichst wenig Intensivmedizin auszukommen und die Kinder nicht sofort nach der Geburt zu beatmen, sie nicht, wie sie sagt, überzuversorgen, sondern ihnen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen. Denn unreif geborene Kinder können mehr, als man ihnen zugetraut hat, meint Marina Markovic.
Wir haben mal in der Früh Visit gemacht auf der Station und da war der kleine Christoph, der hatte damals nicht einmal 500 Gramm und dem ist es über Nacht recht schlecht gegangen. Der hat offenbar Infektion erwischt gehabt und hat also dauernde Herztonabfälle gehabt und die Hautfarbe war so ganz blaugrau. Und die Mutter ist dann zu Besuch gekommen und ich habe dann zu ihr gesagt, dem Christoph geht's heute nicht gut. Vielleicht lassen Sie ihn besser im Inkubator drin und tun ihn nur so streicheln. Und ich habe dann weiter Visite gemacht und dann habe ich einmal so zu ihr zurückgeschaut und da habe ich gesehen, sie stand bei seinem Brutkasten und hat so traurig auf ihn hinuntergeschaut, hat ihn ganz traurig gestreichelt und die Tränen sind auf den Brutkasten getropft und da haben wir gedacht, so ein Bild des Jammers. Und dann haben wir ja den Liegestuhl aufgestellt und dann haben wir ihn herausgelegt auf ihre Brust und ich sage Ihnen, innerhalb von einer halben Stunde haben die Herztonschwankungen aufgehört, er ist rosiger geworden. Auch aus dieser Situation habe ich gelernt, dass es gerade in schwierigen Situationen doppelt wichtig ist, dass man Nähe und Geborgenheit empfindet.
Die sanfte Behandlung der Neugeborenen zeigte Erfolge. Als Marina Markovic die Frühgeborenenstation im Mautner-Markhof-Kinderspital in Wien leitete, stiegen die Überlebensziffern.
Am 5. März 1992 habe ich das in der wissenschaftlichen Sitzung der Kinderklinik in Wien vorgetragen. Wir haben also Ende der 80er Jahre an unserer Station, habe ich plötzlich gemerkt, da ändert sich was. Nicht? Am Anfang denkt man noch, naja, das war ein Jahr mit besonders guten Kindern. Dann schaut man sich seine Statistiken an, dann sieht man, kommt noch so ein Jahr. Plötzlich sieht man ja, die Beatmungsziffern sind so drastisch herunter. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals bei Kindern unter 1000 Gramm Geburtsgewicht 24% Sterblichkeitsrate hatten. Und damals war die österreichische Durchschnittssterblichkeit in dieser Gewichtsklasse 55%. Also mehr als doppelt so hoch. Und so bin ich eben 1992 dann vor die Kollegen hingetreten und habe ihnen das geschildert von unseren Erfahrungen, nicht? Und ich kann mich noch erinnern, es waren damals so unglaubliche Reaktionen im Hörsaal. Die haben zu pfeifen begonnen, schrill, und haben geschrien, aufhören, buh!
Mit dem Angriff auf die hochtechnisierte Apparatemedizin sicherte sie sich die Feindschaft ihrer Kollegen. Diese warfen ihr den Tod von Frühgeborenen vor. Sie wurde versetzt und angezeigt. Letzten Endes stellte das Gericht aber alle Verfahren gegen sie ein. Heute arbeitet Marina Markovic in freier Praxis. Ihre Arbeit fand weltweit Beachtung. Dass Körperkontakt für Kinder überlebenswichtig ist, belegt ein grausamer Versuch aus dem Mittelalter. Davon erzählt Martin Grunwald. Er leitet das Haptiklabor der Universität Leipzig und ist einer der Experten für den Tastsinn im deutschsprachigen Raum. Der deutsche Kaiser Friedrich II. War auf der Suche nach der Ursprache der Menschheit. Friedrich II. Ließ im 13. Jahrhundert Neugeborene in Isolation sperren und hoffte, sie würden dann von sich aus beginnen, entweder Hebräisch, Altgriechisch oder Latein zu sprechen.
Der hat halt seine Armen aufgefordert, die Säuglinge nur zu ernähren und kein Wort ansonsten mit ihnen zu wechseln. Und alle diese Kinder in diesem Versuch sind gestorben. Neugeborene Kleinkinder, die nur physisch versorgt werden, also nur mit Nahrung versorgt werden und nicht mit adäquaten Berührungsreizen, die sterben einfach.
In US-amerikanischen Waisenhäusern starben am Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als die Hälfte der gesund geborenen Säuglinge im ersten Lebensjahr. Die überlebten, litten an Vernachlässigungssymptomen. Sie waren lethargisch, depressiv, schaukelten mit dem Körper vor und zurück oder lagen den ganzen Tag in Fötusposition.
Berührungen, taktile Berührungen sind nach unserem Stand der Kenntnis extreme Lebensmittel. Die kann man gar nicht anders einordnen, sondern sie sind für deine artgerechte Entwicklung essentiell. Also wenn diese Formen von zwischenmenschlichen Berührungen fehlen, dann ist eine artgerechte, adäquate, gesunde Entwicklung eines menschlichen Organismus nicht möglich. man kann das auch ein bisschen philosophischer transformieren. Ein Organismus, der von anderen Organismen nicht berührt wird, dem fehlt letztendlich der Sinn des Lebens. Dann weiß der Organismus eigentlich nicht, warum er da sein soll. Denn in der direkten Kommunikation mit anderen Körpern vergewissern wir uns auch, dass es gut und richtig ist, auf dieser Welt zu sein.
Soweit Martin Grunewald von der Uni Leipzig. Die Philosophin Elisabeth List von der Universität Graz sagt, das kleine Kind entwickelt die Vorstellung von sich selbst und dem anderen erst im Austausch mit dem Körper der Eltern. Elisabeth List beschäftigt sich mit Theorien des Körpers in der Philosophie.
In der Berührung mit der Mutter entstehen die ersten Bilder von dem, was um es herum ist.
Durch die Berührung spürt das Kind die eigenen Grenzen und kann seine Identität festlegen, das Haut-Ich. Den Begriff des Haut-Ich prägte der französische Psychoanalytiker Didier Anzieux.
Wenn Kinder in dieser Phase Mangel erleben, dann haben sie auch Schwierigkeiten mit der Entwicklung ihres Ich und mit der Entwicklung von stabilen Beziehungen zu anderen.
Ein menschlicher Körper ist vorhanden, wenn es zwischen Berührendem und Berührten, zwischen einer Hand und der anderen, zu einer Art Begegnung kommt, wenn der Funke des Empfindend-Empfundenen sich entzündet.
Schreibt Maurice Merleau-Ponty, ein französischer Philosoph, 1961 in seinem Werk »Das Auge und der Geist«. Merleau-Ponty bezeichnete den Tastsinn als sonderbares System wechselseitiger Bezüge. Denn den Tastsinn unterscheide von den anderen Sinnen, dass man nicht etwas berühren kann, ohne sich im Akt der Berührung selbst zu spüren. In den Worten der Grazer Philosophin Elisabeth List.
Er hat eben diesen Begriff der Doppelberührung eingeführt und da hat er eben gezeigt, dass bei einer Berührung das stattfindet, dass der Berührende den Berührenden spürt und in gewisser Weise sehr bei ihm ist. Also das ist so gesagt, ist natürlich die engste und man kann das Wort hier nehmen, die intimste Beziehung zum anderen, die Beziehung über den Körper ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.